Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind bei der Auslegung der Verkündigung des Engels an Maria, Lukas 1, 26 bis 38. Vers 36 heißt, und siehe, im Griechischen idu. Und immer wenn das vorkommt, dann ist das sozusagen ein Aufmerksamkeitserreger. Dann soll man besonders hinschauen. Elisabeth, deine Verwandte, hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter und dieses ist für sie, die unfruchtbar hieß, schon der 6. Monat. Auch hier beginnt der Satz wieder mit dem Idu. Gott schenkt Maria ein Zeichen für die geradezu unglaubliche Botschaft. Er wirkt in Ereignissen und ist nicht nur in Gedanken und Gefühlen gegenwärtig. Deshalb das Zeichen. Maria kann das dann sehen, hingehen. Die Erzählung erfährt dadurch eine gewisse Abrundung, denn fast schon poetisch wird der 6. Monat erneut genannt, wie beim Eingangsvers 26, da heißt es, im 6. Monat wurde der Engel Gabriel zu Maria gesandt. Den folgenden Satz werden Sie jetzt fast nicht mehr wiedererkennen, denn ich übersetze ihn wörtlich aus dem Griechischen. Vers 37 heißt, denn nicht kraftlos ist von Gott her jedes Wort. Nicht kraftlos ist von Gott her jedes Wort. Das wird in der Einheitsübersetzung übersetzt mit, bei Gott ist nichts unmöglich. Und vielleicht verstehen Sie mich jetzt wieder, wenn ich sage, wir müssen an den Originaltext rangehen, denn das ist schon etwas anderes. Adynatos im Griechischen, unkräftig. Also A ist immer verneinend. Für eine Theologie des Wortes ist diese Stelle sehr bedeutsam. Das wird aber nur ersichtlich, wenn es vom Griechischen her wörtlich übersetzt wird. In Hebräer 4,12 wird das Wort Gottes als lebendig, kraftvoll, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, unterscheidend und durchdringend genannt. Am Tag der offenen Tür, liebe Zuhörer, wollte ich darauf eingehen, aber die Zeit hat es mir nicht erlaubt. Denn wir haben ja es uns zur Aufgabe gemacht, das Wort Gottes zu verkündigen. Also müssen wir uns doch überlegen, was wir den Leuten eigentlich anbieten. Das Wort des Herrn, das Wort. Wir sind nicht vor Ort, wir können ihnen nicht die Sakramente spenden. Aber das Wort, und da heißt es zunächst mal, es ist lebendig, genauso wie Gott lebendig ist. Es geht hier nicht um Archäologie, es geht nicht um tote Buchstaben. Das Wort Gottes ist lebendig. Es spricht Menschen an, es ändert ihr Leben. Denken Sie an den heiligen Franziskus, geh hin, verkauf alles, was du hast. Dieses Wort hat ihn getroffen. Oder das Evangelium von Matthäus Levi, dem Zöllner. Für Papst Franziskus war es direkt ein Wort Gottes, das ihn angesprochen hat. Am 21. September, er kann es sogar datieren, 1953. Es hat dann auch sein ganzes theologisches Denken geprägt. Denken Sie vielleicht auch bei sich selber nach, wo ein Wort Sie bis ins Innerste getroffen hat, Ihrem Leben eine neue Ausrichtung gegeben hat. Es ist kraftvoll, im Griechischen energis, es ist kraftgeladen. Das ist nicht nur einfach so dahingesagt. Wenn Jesus zum Aussätzigen sagt und sich auf nichts und niemand beruft als auf das eigene Ich, ich will es, sei rein. Und es bewirkt die Reinheit, die Heilung. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das ist kein Spielzeug, liebe Zuhörer, das Wort Gottes. Es ist scharf. Man kann sich damit verletzen. Es trifft. Es ist unterscheidend, kritikos im Griechischen, kritisch. Oft wissen wir nicht, was wir tun sollen. Beten Sie, lesen Sie das Wort Gottes. Was sagt das Wort des Herrn? Was sagt Christus selber dazu? Unterscheidend. Kommt etwas entsprechend dem Johannesbrief von Gott, vom Bösen, vom Fleisch, also von uns selber. Und es ist dann, wenn es wie ein Schwert geführt wird, nämlich kraftvoll und scharf, es ist durchdringend bis zur Unterscheidung von Geist und Leib. Also es geht auch bis in Bereiche hinein, die uns gar nicht zugänglich sind, in das geistig-seelische. Das ist nur ein kurzer Exkurs zu dem Wort und welche Qualitäten es hat. Das Wort Gottes von Gott ausgesandt erreicht, was es will. So lesen wir bei Jesaja. Dass bei Gott nichts unmöglich ist, ist ein alttestamentlicher Glaubensinhalt und kommt öfters vor bei Job, Sacharja, Chronik, Jeremia und 1 Samuel. Noch etwas Schönes auch zur Meditation. Auffallend ist die Parallele zu der Geschichte mit Abraham und Sarah. und der Verheißung der Geburt des erwarteten Erben, nämlich Isaak. In Genesis 18 lesen wir das. Sarah glaubt nicht, dass sie im Alter noch ein Kind bekommen kann, zumal auch Abraham schon alt ist. Der Engel antwortet ihr in dieser alttestamentlichen Verkündigungsgeschichte, die deutliche Parallelen zur neutestamentlichen hat, ist beim Herrn etwas unmöglich. Schauen Sie genau das gleiche Wort. Ist beim Herrn etwas unmöglich. Maria weiß sich im Glauben und in der Gnade als Tochter Abrahams. Alle Verheißungen gehen an ihr in Erfüllung, die Abraham und seinem Samen gegeben worden sind. Dies aufzuzeigen ist reizvoll, denn in Genesis 12 und folgende, auch Genesis 18, wird die Erzählung, der Erzählstrang von der Priesterschrift in Genesis 1 wieder aufgenommen. Genesis 1 schildert ja die Ursprungssituation des Menschen, auch den Sündenfall. Als die Geburt Isaaks angekündigt worden ist, Sie kennen vielleicht diese Geschichte noch, sie ist ja oft in der Ikonografie dargestellt worden, da waren drei Engel, drei Personen, die dann einmal als eine Person angeredet wird, dann als drei Personen. Und diese drei Engel sind bei Abraham eingekehrt. Nicht einmal im Paradies setzte sich Gott an den Tisch von Menschen, bei Abraham aber schon. In der Geschichte der Spiritualität ist der Wechsel der handelnden Personen in Genesis 18 von dem einen Gott, der sich in drei Engeln zeigt, auf größte Resonanz gestoßen, besonders in der Ikonografie. Vielleicht kennen Sie das ikonografische Bild von Rubeljew, da sieht man das oft dargestellt, so die Engel an einem Tisch mit Abraham. Man hat hier seit alters her eine Andeutung der Dreifaltigkeit gesehen. Gott nimmt Platz am Tisch von Abraham und bewirkt das menschlich Gesehene nicht mehr Mögliche. Ähnlich wie bei Maria, wie soll es möglich sein, dass sie ohne Mann empfängt? Mit Abraham und seinem Nachkommen beginnt ein komplett neuer Abschnitt in der Heilsgeschichte. Ganz genau auch bei Maria. Mit dem Kommen Jesu Christi beginnt wirklich die Fülle der Zeit, die Fülle der Offenbarung. Und wenn Sie jetzt noch hernehmen, dass auch bei Lukas Dreifaltigkeit angedeutet wird, dann sind die Parallelen wirklich nicht mehr zu übersehen. Nämlich, Heiliger Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Allerhöchsten, des Vaters, wird dich überschatten. Und deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Also Heiliger Geist, Allerhöchste und Jesus Christus. Wenn man das einmal bedenkt, liebe Zuhörer, dann merkt man, dass Gott die Heilsgeschichte über Jahrhunderte und Jahrtausende vorantreibt und dass es in den großen Linien keine Zufälle gibt. Natürlich hat es da auch viel Dunkles und viele Verschattungen gegeben, aber Gott bewirkt sein Heil. Ist das nicht wunderbar, wenn man das so entdecken darf? Wenn Sie den Rosenkranz beten, können Sie einmal bei der Verkündigung das bedenken, dass das bei Abraham schon angekündigt worden ist und uns geschenkt worden ist. Ich freue mich, dass ich Ihnen wieder den Segen spenden kann und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Samstag, schöne Zeit im Kreis lieber Menschen. Danke für Ihr Gebet, vergelt's Gott für Ihre Spenden. Ich habe es gestern schon gesagt, dass wir den Juni gut überstanden haben. Die Sommermonate sind immer recht schwierig. Jetzt noch der August, weil die Menschen im Urlaub sind und auch hier dann euer Geld ausgeben, sodass wir erst wieder ins Positive kommen in den Wintermonaten. Es segne, schütze, heile und behüte sie der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.